ARD Sounds.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI und jetzt. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Simin Sadeghi, Moderatorin und Journalistin beim Saarländischen Rundfunk und ich freue mich, jede Woche ihm wieder virtuell gegenüber zu sitzen, und zwar Aljoscha Burchert, Wissenschaftler beim DFKI. Hallo Aljoscha, wie geht's dir?
Hallo Simin. Mensch, das ist ja toll, dass du mich vorgestellt hast. Ich spare Luft und Energie heute Morgen.
Ich wollte dir mal einen Gefallen tun, dass wir ein bisschen toll, Abwechslung ja. drin haben.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Du, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar wollen wir heute darüber reden, wie wir uns alle, auch mental, wappnen können für eine Zukunft mit KI. Und ich weiß gar nicht, ob es dir genauso geht wie mir. Immer wenn ich zuletzt mit Leuten über künstliche Intelligenz spreche, und ich werde, seitdem ich den Podcast mache, häufiger darauf angesprochen, dann sagen die Leute immer wieder, dass sie mit Sorge in die Zukunft blicken. Ganz oft hört man so diesen Satz, ja, und jetzt ist es ja schon schlimm und dann wird es mit KI nur noch schlimmer in Zukunft. Also egal bei welchem Thema. Kennst du das und was antwortest du darauf?
Ich kenne natürlich auch so ein bisschen beides. Ich kenne auch die Leute, die vielleicht auch in eine komische Richtung euphorisch reagieren und sagen, boah, super, endlich können wir alle unnötigen Aufgaben hier delegieren und endlich können wir uns auf die Sachen konzentrieren, die wir wirklich machen und verstehen unsere Unternehmensdaten mal endlich besser. Also ich höre das auch in beide Richtungen. Und du kennst ja, meine Antworten sind dann immer, KI ist das, was wir daraus machen. Es geht darum, diese Technologie zu gestalten. Es ist nicht die Frage, was kann die, sondern es ist die Frage, was sollte sie tun? Welche Fähigkeiten, welche Skills möchte ich bei mir halten? Und das ist aber super interessant, denn dass es diese beiden Meinungen gibt oder diese beiden ersten Impulse gibt, darüber haben wir oft gesprochen, aber wir haben eigentlich nie den nächsten Schritt gemacht und gefragt, wie gehen wir denn jetzt eigentlich langfristig mit der Technologie um? Wie bekommen wir, und das passt, glaube ich, zu unserem Gast heute gut, das Wort, ein gesundes Verhältnis zu dieser Technologie, was eben nicht in beide Richtungen kippt, sondern wo wir die Technologie so anpassen, dass sie zu uns passt.
Wir sprechen heute über Vorbereitung, denn die ist ja bekanntlich das halbe Leben, oder wie man das sagt. Und dass wir mit künstlicher Intelligenz leben, das ist so sicher wie das berühmte Amen in der Kirche. Die Frage ist nur, wie und wie bereiten wir uns selber auch mental bestmöglich darauf vor. Unser Gast heute ist Celeste Spahic. Sie ist Tech-Philosophin, Health-Tech-Expertin und mehrfach ausgezeichnete Gründerin. So, und sie ist uns auch schon virtuell zugeschaltet. Hallo Celeste.
Hallo ihr beiden.
Celeste hat gerade ein Buch geschrieben, das in den nächsten Tagen erscheint. Ein wirklich ausführliches Buch. Und wir hatten ja auch die Gelegenheit, Simin schon mal reinzuspixen in dieses Buch, wo es eben genau um das Thema geht, wie man eben dieses gute Verhältnis zu einer KI-System aufbauen kann. Auch mit wirklich praktischen Hinweisen, denen ich auch gerne danach gehen will, wenn ich ein bisschen mehr Zeit nochmal habe in diesem Buch. Und deshalb freut es mich heute, dass wir sprechen können.
Ich freue mich sehr, hier zu sein und auf unser Gespräch.
Du schreibst ein Buch, beziehungsweise du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Unlock Your AI-Identity, also so ein kleines Wortspiel, Identity. Nächste Woche erscheint das. Und du schreibst darin, dass wir in einer neuen technologischen Ära leben oder eigentlich mehr noch als das. Wir sind in einem kulturellen und psychologischen Umbruch, der unser Selbstverständnis fundamental herausfordert. Das klingt ja auch schon dramatisch. Was genau meinst du damit?
Tatsächlich ist das auch schon so ein bisschen im Titel versteckt. Du meintest ja AI-Identity. Also es geht so ein bisschen um die Verschmelzung der künstlichen Intelligenz mit unserer Identität. Das heißt, wo hört quasi unser Menschsein auf? Wo fängt die Technologie an? Wie beeinflussen wir uns gegenseitig? Also so ein bisschen personell gesprochen. Das heißt, wir formen die Technologie und die Technologie formt uns zurück. Und dieser fundamentale Unterschied, an dem wir jetzt stehen, ist, dass die Technologie in Anführungszeichen unsere Sprache spricht. Und das ist nun mal ein ganz anderer Zugang zu uns Menschen, also mit unserer natürlichen Sprache, weil die Sprache ist ja letztendlich unser Programmiercode oder das Interface unseres Bewusstseins. Und dementsprechend hat das eine ganz andere Qualität, wie das letztendlich, also diese Technologie uns als Menschen prägt, beeinflusst in unserem Denken, Fühlen, Handeln, in unseren Entscheidungen, bis hin wirklich, also unsere Identität prägt.
Wir haben in der Folge vor 2 Wochen mit Josua Handerer, dem Psychologen, gelernt, dass wir uns Menschen ja gerne auch immer mit Maschinen vergleichen. Wir hatten da diesen Ausspruch, wir funktionieren oder wir funktionieren nicht richtig. Und er hatte schon gesagt, dass er da ein ganz großes Problem sieht und auch eine große Gefahr, dass wir zu sehr mit dem Perfektionismus von Maschinen uns vergleichen und gleichziehen wollen. Und das ist ja genau das, was du jetzt sagst. Also vorher konnte man ja sagen, na gut, das Handy hat nicht funktioniert, ich schmeiße es in die Ecke, die Fernbedienung war kaputt, ging nicht, war ganz klar ein Ding, aber mittlerweile ist die Technologie ja für uns auch quasi wie etwas, was, dem wir ein Bewusstsein zuschreiben.
Ja, total. Also da halte ich es vielleicht auch mit dem Philosophen Luciano Floridi, der ja auch gerade im Bereich der Maschinenethik viel spannende Forschung gemacht hat, der ja von den 4 Revolutionen spricht. Das heißt, wir befinden uns jetzt in der 4. Revolution nach der kopernikanischen Wende. Also wir sind nicht mehr im Mittelpunkt der Erde, oh Gott. Die 2. war dann Darwin. Wir sind irgendwie nicht mehr was Besonderes. In der Schöpfungsgeschichte, dann kam Freud und wir sind nicht mehr Herr in unserem eigenen Geist. Und jetzt, jetzt ist etwas intelligenter als wir, oh Gott.
Wir haben nicht mal mehr einen eigenen Geist sozusagen. Er wird uns entrissen und externalisiert in eine Kiste.
Genau. Mhm. Genau, und das ist ja immer dieses Schwanken zwischen Euphorie und Angst, die ihr eben ja auch schon genannt habt. Und das sind halt eben Kurzschlussemotionen, weil weder Euphorie noch Angst ist irgendwie produktiv in dem Sinne, sondern was wir halt entwickeln müssen, ist ein Bewusstsein darüber, in welcher Welt wir gerade leben, was wir da für Technologien um uns herum haben, was die mit uns machen und klar, die fordern unser Selbstverständnis heraus. Als Menschen prägen wir, also sind wir nur intelligente Wesen? Ist das irgendwie das, was uns Menschen prägt? Oder ist es vielleicht jetzt auch eine Chance, ein bisschen mehr zu überlegen, was macht uns denn wirklich menschlich? Und wer möchten wir denn sein? Und auch gerade in unserer krisengeplagten Zeit leider, wo jeden Tag irgendwie neue Dinge passieren, wo man sich wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ist das, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns mal darüber Gedanken machen, was bedeutet denn Menschsein und menschlich sein?
Ich würde gerne noch mal wissen, wie war deine Herangehensweise? Wie bist du jetzt damit umgegangen, dass es ein Thema ist? Was ist dein Ansatz gewesen, jetzt bei der Arbeit an diesem Buch, ja, diesem Thema irgendwie näher zu kommen und in Richtung, ja, der Lösung, über die wir bestimmt nachher noch sprechen, näher zu kommen?
Also das Thema beschäftigt mich jetzt mittlerweile schon seit fast 10 Jahren. Ich hatte damals Philosophie studiert und auch während meines Studiums letztendlich auch gegründet, eben HealthTech Startup. Also da ging es vor allem um die präventive Förderung der mentalen Gesundheit. Und der Grund, warum ich überhaupt, sage ich mal, da etwas Digitales vorantreiben wollte, war die Frage oder beziehungsweise 2 Fragen, die mich seither umtreiben. Einerseits, was macht diese technologische Welt mit uns Menschen? Wie prägt die uns? Warum nehmen psychische Erkrankungen immer weiter zu? Und was können wir als Menschen tun? Und welche Kompetenzen sollten wir entwickeln, damit wir da eben gestärkt sind, dass wir da bewusst navigieren können durch diese komplexe Welt? Und die 2. Frage, die ich mir gestellt habe, gut, wir können jetzt auch nicht alles an die Menschen abwälzen. Es geht auch darum, wie muss denn Technologie gestaltet sein, dass sie uns Menschen positiv fördert. Und genau diese 2 Fragen treiben mich um und letztendlich kumulierte das dann halt in dem Buch, das ich ja auch gemeinsam mit meinem Mann geschrieben habe, mit dem ich auch eben gemeinsam das Unternehmen gegründet habe. Das heißt, unsere Köpfe hängen da schon sehr lange um diese Themen zusammen.
Bevor wir aber über diese Kompetenzen sprechen, lass uns doch mal auf den Status quo schauen. Wo stehen wir da gerade und würdest du denn sagen, wenn du davon sprichst, dass die Technologie menschenfreundlicher werden soll, findest du denn, dass die Technologie gerade menschenfeindlich ist?
Also das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt natürlich Technologie, die positiv eingesetzt werden kann. Aber ich denke mal, die Technologie, die am meisten unseren Alltag prägt, und das ist ja vor allen Dingen Social Media und die Social Media Plattformen, die sind ja eben ganz gezielt so gestaltet, um uns süchtig zu machen. Man nennt das Ganze ja auch Dark Pattern Design. Das heißt, die halten uns da in diesen digitalen Räumen gefangen oder wie gesagt, wir halten uns da selber drin gefangen, weil wir selbst aktiv unser Handy immer zücken in jeder freien Minute. Und das macht halt etwas mit uns. Ich meine, gerade ist ja auch ein großes Thema Regulierung oder Verbot ab 16 Jahre. Meine Haltung dazu ist, man wacht ja nicht mit 16 auf und sagt, ah, okay, jetzt bin ich da, habe ich da ein Bewusstsein und jetzt kann ich damit umgehen, weil auch wir Erwachsenen können uns ja nicht davon frei machen. Also wir alle scrollen immer weiter endlos und werden geprägt. Und was es eigentlich bedarf, ist da ja einer entsprechenden Regulierung der Plattform an sich. Also was darf da gezeigt werden? Ist ja genauso wie im Fernsehen. Da darf ja auch nicht alles gezeigt werden. Das ist auch reguliert. Und ich finde, das ist halt eine ganz, ganz wichtige Debatte, weil diese Plattformen, die prägen uns auf jeden Fall vor allem negativ. Also man sieht es auch, wenn man sich Statistiken anguckt. Seit 2007, was ist 2007 passiert? Das erste iPhone kommt auf den Markt und psychische Erkrankungen nehmen auf einmal stark zu.
Was für Auswirkungen haben die denn auf uns? Außer jetzt, sagen wir mal, Depressionen zum Beispiel, aber doch vielleicht auch noch mehr.
Ja, also in den verschiedensten Bereichen. Also Kinder, die mehr Zeit am Wochenende vor Bildschirmen verbringen als mit ihren Freunden. Also da gibt's ganz spannende Statistiken von Bildschirmzeiten. Das heißt, in der Woche sind Jugendliche da vor allen Dingen in Social Media unterwegs, aber vor allen Dingen am Wochenende. Und was zeigt uns das? Früher am Wochenende, da hat man sich mit seinen Freunden getroffen, hat da Zeit verbracht und jetzt bewegt man sich halt in diesen digitalen Räumen. Und wie gesagt, diese digitalen Räume, dadurch, dass sie halt nicht reguliert sind und gerade ungefiltert alles Mögliche diese jungen Menschen erreicht, hat das in allen möglichen Bereichen Auswirkungen auf das Selbstbild, auf die emotionale Intelligenz, auf unseren Umgang. Die Jugendlichen und Kinder von heute werden sozialisiert durch diese Plattformen, weil ihre Vorbilder vielleicht nicht mehr der Opa oder die Oma sind, sondern Influencer. Das heißt, auf ganz, ganz viele Bereiche. Und uns Erwachsene trifft es genauso. Das heißt, der eine bewegt sich in einer ganz anderen Informationsrealität als der andere. Das hat natürlich auch Einfluss darüber, wie wir miteinander umgehen und auch miteinander in Diskurs treten können, sprich auch halt eine politische Auswirkungen sehr stark.
Und es verrücken ja auch ganze Kategorien, würde ich mal sagen, wo wir vielleicht trennen zwischen wahr und falsch, zwischen objektivem Bericht und Meinungsbeitrag, zwischen Werbung und ich sag mal redaktionellen Inhalten. Das verwischt sich ja total mit den Influencern und so weiter, Werbung und Bericht und Meinung. Und wenn man das nicht lernt, auseinanderzuhalten, dann wächst eben auch eine Generation heran, wo diese ganzen Kategorien nicht mehr aussagekräftig sind oder verschwimmen. Und ich kann schon deshalb gar nicht mehr filtern, weil ich gar nicht mehr wüsste, wonach.
Genau, weil alles steht nebeneinander. Also eine peer-reviewte Studie und eine Meinung von irgendeinem Influencer, das ist alles auf einer Ebene und da kann nicht mehr unterschieden werden, wenn man halt diese Kompetenz nicht erlernt hat.
Kannst du denn verstehen, dass viele Leute mit einer Zukunft mit künstlicher Intelligenz im Moment strugglen?
Absolut, weil es ist halt eben ein sehr emotionales Thema, gerade in unserer westlichen Kultur. Es ist ja auch immer sehr, sage ich mal, durch die entsprechende Literatur dystopisch geprägt. Dazu kommt aber sowieso, dass das eine Gesellschaft trifft, die schon mental belastet ist. Also ich meine, Social Media hat ja nun mal auch den Nährboden dafür geschaffen, dass da eine gewisse Spaltung schon in unserer Gesellschaft entstanden ist und auch gewisse Ängste ja auch bewusst erzeugt werden. Also deswegen ist das durchaus verständlich, dass in allen Bereichen da Unsicherheit herrscht, weil man weiß ja auch nicht, wie sich das Ganze entwickelt, weil wir sprechen von einem Werkzeug. Ein Werkzeug ist immer ein Verstärker von etwas und es kommt ja auch darauf an, wie wir das Ganze verstärken, wie wir das Ganze nutzen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und da hoffe ich natürlich, und das ist ja auch letztendlich so das Ziel mit unserem Buch, dass Menschen da einen bewussten und positiven Umgang mitfinden und dass das Ganze hoffentlich eine positive Richtung einschlägt.
Wir wollten ja über KI sprechen, jetzt sprechen wir ganz viel über Social Media. Mhm. Es ist auch gut so, aber vielleicht nochmal kurz die Leute, die uns zuhören, nochmal mit reinzuholen. Warum tun wir das? Zum einen wird Social Media natürlich auch von KI gepowert, ja, also die Modelle und Algorithmen, die eben die Beiträge priorisieren und uns zuführen, sind natürlich auch KI-Modelle. Zum anderen sind viele Inhalte heute von KI erzeugt oder werden von Menschen mit KI erzeugt. Aber das wichtigste Dritte ist, glaube ich, dass eben die Chatbots, mit denen wir zu tun haben, auch sowas wie Social Media in der Wirkung eigentlich sind.
Genau, ja,
die sind nicht in die Welt gekommen, um uns mit guten Informationen zu versorgen und aus uns gute Staatsbürgerinnen und gute Väter und Ehemänner und sowas zu machen, sondern die sind gekommen, um uns abhängig zu machen und uns Werbung zu verkaufen, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Ja, bei allem praktischen Nutzen, den sie mit sich bringen, das ist dasselbe im Grunde, wenn ich mit meinem Chatbot da rumdaddel, als wenn ich bei TikTok rumdaddel letztendlich, vom Geschäftsmodell her.
Social Media ist ja auch einfach sozusagen, das sind die Programme, mit denen wir, die meisten von uns, in irgendeiner Art und Weise mit künstlicher Intelligenz in Berührung kommen, im Moment noch. Ne? Also wenn du da die Chatbots, die hätte ich da auch schon mit reingespielt, das ist ja auch fast nichts anderes als WhatsApp, nur mit einer Maschine. Und bei Instagram, Facebook, X und Co. sieht man auch das immer mehr, und das ist halt das, wo wir künstliche Intelligenz sehen.
Genau, also das ist halt der Punkt. Wir müssen uns erstmal darüber bewusst werden und aufklären, was da wirklich für Mechanismen hinterstehen, und das verstehen. Also was wird da mit uns gemacht? Warum wird da unsere Aufmerksamkeit gemolken? Zu welchen Zwecke? Und ja, wir plädieren dafür, dass man das eigentlich schon in der Schule klar machen müsste, weil das ist halt das, mit dem die Kinder und Jugendlichen tagtäglich konfrontiert werden. Und das prägt uns halt allgemein. Und das nächste ist halt, Kompetenzen auszubilden, um das auch bewusst wahrnehmen zu können. Also wir sprechen da beispielsweise von geistiger Autonomie. Das ist eigentlich so die Grundkompetenz, die wir sehen im Umgang mit Technologie. Das heißt, die Fähigkeit, seine eigenen Gedanken wahrzunehmen, seine eigenen Handlungen wahrzunehmen und aber auch selbst zu wissen, was sind denn meine eigenen Werte? Wer bin ich denn als Mensch? Wo möchte ich denn hin? Was ist denn für mich ein erfülltes Leben? Und ich denke, das ist die Grundlage, wo jeder bei sich anfangen muss, mal wirklich wahrzunehmen. Also diese Kompetenz der Selbstwahrnehmung und dass man halt eben die Gedanken selbst auch steuern kann und nicht steuern lässt, indem man vor dem kleinen Bildschirm sitzt. Das nächste ist halt kritisches Denken. Also das heißt, auch zu hinterfragen. Aljoscha, du meintest ja eben auch, gerade in den sozialen Medien steht irgendwie alles nebeneinander und Meinung neben Fakten, und das verschleiert oder verwischt sich immer mehr. Und Simin, du sprachst ja auch eben von dem letztendlich auch, was möglich ist mit Deepfakes. Das heißt, wir sind in einer wirklich sehr komplexen Welt unterwegs. Und umso wichtiger ist es dann halt eben, Kompetenzen wie kritisches Denken auszubilden. Also dann wirklich zu hinterfragen, von wer sagt das, warum, was steckt dahinter, was sind denn die Interessen, wo ist die Quelle? Und das ist halt auch, sage ich mal so, die wichtigsten Basis-Skills.
Also ich versuche manchmal auch so ein bisschen aus mir rauszutreten und mich so aus der Vogelperspektive anzugucken. Aljoscha, du sitzt jetzt abends müde auf dem Sofa und scrollst durch deine Insta-Timeline. Warum machst du das jetzt gerade? Ist das das, was dich gerade erfüllt und glücklich macht? Man versucht eben, ne, sich selber solche Brücken zu bauen und zu sagen, beobachte dich mal gerade, ist das jetzt noch gut? Oder kannst du vielleicht mit deiner Müdigkeit kreativ umgehen und dich ins Bett legen?
Genau, also das ist wichtig, dass man so Momente schafft, beziehungsweise auch eine Selbstwahrnehmung hat, was ist denn, wenn ich mich gerade schlecht fühle, wenn ich gerade starke Emotionen habe. Also ich erlebe das sehr oft, weil ich ja auch häufig Vorträge halte oder mit Menschen zusammenarbeite, dass es schon da anfängt. Also dass ich mit vielen Menschen zu tun habe, die sagen, hey, ich habe mich noch nie gefragt, was ich denn für Emotionen in mir drin habe, und die konkret benannt. Also das heißt, dieser Punkt, wir sind irgendwie mit jedem vernetzt, aber diese Verbindung zu uns selbst, die verlieren wir immer mehr. Und das ist halt wichtig, dass wir diese Verbindung zu uns selbst halten und dass wir selbst reflektiert sind und auch jetzt bin ich irgendwie ganz wütend oder empört, ich scroll da durch Social Media, woher kommt denn diese Wut, woher kommt denn diese Empörung?
Hey, bei X, eine Minute.
Dafür ist es doch da, Aljoscha. Wie sagt man, da gibt es doch auch einen Begriff für, den ich natürlich nicht kenne, weil ich ein netter Mensch bin und immer will, dass sich Leute wohlfühlen, aber dass man Ragebait, das ist doch das, was jetzt sozusagen alle wollen, damit Reaktionen gezeigt werden. Aber das ist genau das, wo ich gerade auch nochmal im besten Sinne reinhacken wollte, als du das gesagt hast. Das, was du sagst, Celeste, ist natürlich schlau und sinnvoll und genauso wie es immer heißt, Medienkompetenz bei Kindern müssen sie lernen, ist aber auch manchmal ein bisschen leichter gesagt als getan, oder? Also ich glaube, es geht doch keiner ins Internet und denkt sich so, ach, hier lasse ich mich aber heute verarschen. Sondern das macht ja keiner mit Absicht.
Ich nicht.
Ich lasse mich heute mal so richtig über den Tisch ziehen. Oder lass mich psychisch komplett fertig machen. Das will ja keiner. Warum hat es trotzdem so eine Wirkung? Und was können wir ganz konkret machen, um uns zu schützen?
Genau, also hat da keiner, sage ich mal, dieses Ziel und betritt deswegen diese Plattform. Aber das ist ja eben genau das Ding. Also wenn es nicht bewusst ist. Also im Buch sprechen wir auch davon, von Mind-Wandering. Mind-Wandering ist ja eine Form, wenn man so im Alltag unterwegs ist und man ist eigentlich gerade am Frühstücken, denkt aber schon an die To-Dos auf der Arbeit, dann ist man auf der Arbeit und denkt dann, heute Abend muss ich noch einkaufen gehen. Also man ist so gar nie so richtig irgendwie bei der Sache. Und wir sprechen davon, dass halt das Digitale und gerade Social Media so eine verlängerte Form des Mind-Wandering ist. Also das heißt, wir verspüren gerade kurz Langeweile, sind mal gerade eine Sekunde nicht beschäftigt. Was machen wir, würden wir vielleicht Mind-Wandering machen mit unserem Geist? Aber genau, wir zücken unser Smartphone und haben so eine verlängerte Form des Mind-Wanderings. Warum verlängert? Weil wenn wir jetzt da so sitzen und vielleicht dann darüber nachgrübeln, was unsere nächsten To-Dos sind, endet ja dieser Gedankengang irgendwann. Bei Social Media aber nicht unbedingt. Da kann es auch mal ein paar Stunden dauern, bis wir merken, wir sind jetzt doch schon wieder 2 Stunden auf TikTok. Ihr sollt mal wieder irgendwie ins Hier und Jetzt zurückkommen.
Ja, aber da musste ich jetzt auch viel dran denken, Celeste, als du davon gesprochen hast, was man Kindern auch vermitteln soll und ob man das irgendwie reglementiert, Social Media und so weiter. Aber ich habe auch wirklich dann viel dran gedacht, dass es in meiner Kindheit immer hieß, dass man einfach nicht so viel vorm Fernseher sitzen soll, dass Kinder nicht so viel, heute nennt man es Screen Time, wir sollten damals einfach nicht vorm Fernseher sitzen und wir sollten nicht zappen die ganze Zeit. Ich meine, Reels schauen ist ja auch nichts anderes als oder Doomscrolling als sinnfreies Zappen, nur mit mehr Kanälen. Ich hätte jetzt irgendwie vielleicht, oder sagen wir mal, irgendjemand könnte doch sagen, Mensch, aber dieses Fernsehen hat uns doch damals auch nicht geschadet. Uns geht's doch auch allen gut heute. Was würdest du dagegen sagen? Aljoscha guckt schon wütend.
Ja, also ich würde dem auf jeden Fall vehement widersprechen, dass Fernsehen und Social Media das Gleiche ist und dass man sagt, einfach aufhören oder einfach mal nur ein paar Stunden, weil darum geht es ja nicht. Also wie gesagt, das Fernsehen ist reguliert, weil wir ja schon unsere gewissen Erfahrungen gemacht haben, gerade in Deutschland in der Vergangenheit, was das macht, wenn man Medien zur Manipulation nutzt. Und gerade in Social Media ist das Ganze noch komplett ungefiltert. Also da kann alles stattfinden, von pornografischen Inhalten über hetzerische und so weiter und so fort. Und deswegen ist es da auch gerade wichtig, auch mit seinen Kindern darüber zu sprechen. Also einfach nicht nur zu sagen, nee, ist jetzt verboten und darf es nicht mehr. Und, dass das nicht irgendwie Frustration auslöst oder Unverständnis, sondern auch genau zu erklären, was sind denn die Mechanismen? Also das machen wir beispielsweise mit meinen Stiefkindern oder den Kindern meines Mannes, dass man sich da auch wirklich hinsetzt und erklärt. Und was macht das denn mit dir? Und warum ist das denn nicht so gut? Und warum ist man denn so auf Likes aus? Warum ist das? Tut man sich Filter über das Gesicht? Und was macht das denn so mit dem Selbstbild? Also dass man das wirklich versteht, weil das ist halt letztendlich der Schlüssel, ne? Also dass wir eine Bewusstseinsentwicklung haben, dass wir gebildet werden und ausgebildet in gewissen Kompetenzen und dass das Ganze auch, dass, trotzdem auch eine Regulierung stattfindet. Aber Aljoscha, so wie du es auch gesagt hast, wir können jetzt nicht darauf hoffen und warten, dass jetzt morgen auf einmal alles irgendwie super top reguliert ist und durchdacht. Und darauf können wir nicht warten. Und deswegen halt auch dieser Anspruch, dass wir gesagt haben, hey, eigentlich muss man mal aufwecken und aufklären und sagen, was da eigentlich vor sich geht. Und wir wollten halt aber nicht nur bei diesem Aufklären stehen bleiben, sondern auch etwas an die Hand geben. Also, dass man auch ins Machen kommt. Also, dass man nicht nur in so einer Theorie stehen bleibt, sondern sagt, hey, da gibt's Large Language Modelle. Die kann man nutzen, um irgendwelche E-Mails zu formulieren. Und am Ende schreiben sich eigentlich nur Large Language Modelle hin und her, weil man gar nicht mehr inhaltlich mitdenkt. Aber man kann sie halt eben auch nutzen, um sich selbst zu reflektieren.
Genau darum geht es ja auch bei euch, dass ihr sagt, wir müssen nicht nur Kompetenzen entwickeln, wie wir uns selber wappnen für eine Zukunft mit KI, sondern ihr redet auch davon, wie man KI nutzt, um das zu tun. Wie genau funktioniert das? Wie kann man KI dazu nutzen, sich zu wappnen?
Ja, vielen Dank. Genau, also es geht darum, eigentlich Selbsterkenntnis zu erlangen. Also es geht darum, wirklich das Ganze mal als Sparringspartner zu nutzen, als Spiegel zu nutzen und nicht nur einfach, dass man Antworten auf seine Fragen erhält, sondern eher, dass man Fragen erhält und ins Denken kommt. Also das ist der Ansatz, dass man nicht einfach sagt, hey, was macht mich denn glücklich? Und die KI spekuliert darüber, ach, das könnte doch dieses und jenes sein, sondern dass man sich mal selbst hinsetzt und das als total tolle Chance sieht, da einen wie so eine Art sokratischen Dialogpartner zu haben, der Fragen stellt, wo man mal selbst ins Denken kommt, aus so einer, ja, wie so ein dialektischer Prozess, also dass man halt immer weiter mal gräbt, was ist denn da eigentlich in mir und was sind denn eigentlich so meine Werte oder meine Ziele oder stimmt, was macht mich denn eigentlich glücklich? Und das ist ja letztendlich auch im Ansatz so, was Achtsamkeitstechniken oder die Haltung von Achtsamkeit fördern soll. Also Achtsamkeit ist ja mittlerweile so ein bisschen ein verbrannter Begriff und wird in allen möglichen Bereichen genutzt. Aber letztendlich ist es ja auch die Kultivierung unseres Geistes, unserer geistigen Autonomie, unserer Wahrnehmung der Welt. Also das heißt, zu schauen, was sind denn da eigentlich so für Gedanken in mir? Was geht denn da gerade so in mir los? Warum fühle ich mich denn da gerade eigentlich schlecht? Also dass man gewisse Sachen sich bewusst macht. Und da kann man halt zum Beispiel Large Language Modelle super für nutzen.
Und ich finde einen schönen Begriff, den ihr auch habt, das ist ja auch, vielleicht weiß nicht, ob der genau so gemeint ist, aber das Stichwort Regeneration, dass ich eben meine geistigen Akkus bei dieser Aktivität natürlich auch auflade. Das ist ja nicht nur, dass es mal rauskommt, sondern ich bilde mir natürlich auch in der Beschäftigung Gedanken, die vorher nicht explizit da waren. Ich denke jetzt gerade, ihr kennt mich, wenn meine Eltern anrufen, fragen, wie geht's dir, dann sage ich häufig, ja, ich hatte überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken. Das wäre natürlich die Möglichkeit, dann mal mit meinem Chatbot ein Gespräch darüber zu führen, wie es mir eigentlich geht. Also es wäre zum Beispiel auch ein schöner Zwang zu sagen, ich bin so irgendwie in meinem alltäglichen Wust, da könnte man sagen, lieber Chatbot, lass uns doch mal drüber nachdenken, wo stehe ich eigentlich gerade, wo möchte ich hin. Also das finde ich halt durchaus wirklich eine praktische Relevanz, das mal so rum sich zu überlegen als Stärkung im Alltag auch.
Das klingt alles sehr philosophisch, was du sagst, und natürlich auch nachvollziehbar. Celeste, ich muss da jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen reingehen und nachfragen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte da wirklich ganz aktiv dran arbeiten, dass ich zum Beispiel mir nicht mehr so viele Gedanken mache, wie ob künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernimmt, weil ich irgendwie weiß, okay, ich könnte damit in irgendeiner Art und Weise psychisch umgehen. Nicht, wenn sie die Weltherrschaft übernimmt, aber wenn halt KI immer mehr um uns rum ist, dass es mir weniger Angst macht. Oder dass ich es vielleicht auch, wie er bei Aljoscha im Kontext, nicht zu sehr überhöhe. Ne? Dass man diese Spitzen ein bisschen rausnimmt und sich ein bisschen mehr auf die Mitte fokussiert und sagt, ich möchte einfach da so ein paar Sachen an die Hand bekommen. Was würdest du raten? Was kann man jeden Tag auch ein bisschen machen? Vielleicht auch mit Hilfe von KI.
Genau, also auf jeden Fall bewusst machen, dass KI kein Schicksal ist, sondern es ist ein Werkzeug. und das auch für sich einordnet und auch wie vielfältig das ist. Also es gibt ja nicht die KI, sondern es gibt generative KI, es gibt Modelle, die irgendwie in der Medizin eingesetzt werden können, um frühzeitig Krebs zu erkennen und so weiter und so fort. Also das heißt, das Ganze so ein bisschen zu entmenschlichen, sondern zu sehen, was das eigentlich ist, dann auf jeden Fall auch durchaus kritisch sein. Wie gesagt, Bildung und Bewusstsein und Aufklärung beginnt ja damit, dass man sich Gedanken darüber macht und Gedanken um, was das Ganze auch macht und was auch negative Auswirkungen sind. Aber den Weg, den wir ja gehen, ist das Ganze dann auch durchaus positiv zu sehen und optimistisch zu sehen und mit den großen Vorteilen, die das Ganze auch in allen Bereichen bringen kann und auch, wie gesagt, schon jetzt, dass man sagen kann, hey, ich nehme dieses Tool und nutze das für meine Zwecke. Ich habe da irgendwie was mir gerade Gedanken macht, irgendwie einen Konflikt mit dem Partner und ich gehe in einen Reflexionsprozess und lass mir mal so peu à peu spiegeln, was geht denn da eigentlich mit mir vor, was habe ich denn eigentlich gerade für Emotionen? Also das heißt, da auch nicht so Berührungsängste haben, sondern das mal ausprobieren für sich. Und das war ja auch so ein bisschen das Ziel, dass wir verfolgt haben, dass wir da ins Machen kommen. Also weil Ängste nimmt man ja auch, indem man Erfahrungen macht. Also
Und sich vielleicht auch nicht alles abnehmen lassen. Also du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen. Nicht, dass man sagt, ich möchte irgendwie eine kritische E-Mail schreiben, das jetzt von Chatbots übernehmen zu lassen, sondern weil das Schreiben an sich ja auch ein Reflexionsprozess ist, auch wenn man vielleicht nicht die besten Worte findet, ne? Oder Terminabsprachen oder sonst was, auch wenn sie lästig sind, dass man sich das nicht alles komplett aus der Hand nehmen lässt.
Genau, und wir sprechen ja auch von 7 Future Skills da im Buch. Eines davon ist auch Kreativität. Ist ja auch immer eine große Debatte, was ist denn Kreativität und können Chatbots kreativ sein und so weiter und so fort. Aber was sie auf jeden Fall können, ist unsere eigene Kreativität zu erweitern, weil Kreativität ist halt Kombination. Und wenn wir Herr oder Frau der Lage bleiben und da Input für uns holen und da nochmal andere Perspektiven für uns holen, dann kann man das auch total für kreative Prozesse nutzen. Also da geben wir zum Beispiel auch Anleitungen, wenn man zum Beispiel ein Bild malen möchte, ein Gedicht schreiben möchte, irgendein kreatives Projekt umsetzen möchte, dann kann man das Ganze auch als Sparringspartner nutzen. Also das heißt, für die verschiedensten Bereiche und die sind noch lange nicht ausgelotet, also dass man da mal seinen Horizont öffnet und kreativ wird und ausprobiert.
Wenn du jetzt schon diese 7 Future Skills, also die 7 Kernkompetenzen, die man für die Zukunft gut gebrauchen könnte, sprichst, wollen wir noch auf ein paar andere gucken. Was würdest du sagen, wir müssen jetzt nicht durch alle 7 durchgehen, aber was sind so die wichtigsten?
Genau, also geistige Autonomie, kritisches Denken habe ich ja schon erwähnt.
Haben wir schon, genau.
Emotionale Intelligenz sind wir auch schon drauf gekommen. Dann natürlich Lernfähigkeit, Adaptivität, also die Lust zu lernen, also neugierig zu sein, zu wissen, was eigentlich da vorgeht, sich auch selbst weiterzubilden, weil wir wissen selbst, gerade im Arbeitsbereich werden große Umbrüche kommen. Die gab es in der Geschichte immer durch neue Technologien. Das heißt, das, was uns schützt oder stärkt, ist halt die Bereitschaft zu lernen und unseren, ja, neugierig zu sein und uns weiterzubilden. Das auf jeden Fall. Und dann halt noch als wichtige Kompetenz die Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit. Also, dass wir gewappnet sind im Alltag, wenn unvorhergesehene Ereignisse kommen, wenn irgendwelche schlechten Nachrichten auf uns einprasseln, dass nicht irgendwann das Glas überläuft, weil wir so viel, sage ich mal, negative Emotionen in uns tragen, sondern dass wir halt eben in Kontakt mit uns bleiben und wissen, was geht denn da in uns vor, welche Gedanken treiben uns denn so um und dass man frühzeitig intervenieren kann, indem man seine Emotionen auch reguliert und schaut, drücke ich die immer runter? Was ist denn da so in mir drin? Welche Sorgen? Und dass man da halt wirklich ganz produktiv mit umgehen. Und da ist halt Resilienz noch ein ganz entscheidender Future-Skill.
Was ich ganz toll finde, was ihr auch in eurem Buch schreibt, und das ist auch immer das, was ich antworte, wenn die Leute sagen, das hatte ich dich ja am Anfang gefragt, Aljoscha, wenn die Leute sagen, oh mein Gott, wie soll denn eine Zukunft mit künstlicher Intelligenz aussehen? Die nehmen, uns werden die Jobs weggenommen oder sonst, wie soll ich noch Wahrheit von Lüge unterscheiden? Das sagt ihr auch in eurem Buch. Was uns dann ausmachen wird und uns unterscheidet, ist Menschsein.
Genau, weil das ist letztendlich das, was wichtig ist, was bleibt. Also wir sagen ja, wenn Algorithmen immer besser werden, darin menschliche Aufgaben zu übernehmen, müssen wir besser darin werden, menschlich zu sein. Und das ist eben das ganz große Potenzial, dass wir eben auch sehen, dass wir uns menschlich weiterentwickeln können und so unsere Gemeinschaft stärken und hoffentlich in eine positive Zukunft schreiten. Und Das ist unsere Hoffnung und unser Ansatz.
Und das, was wir hier zwischen den Ohren haben, in diesem schönen Muskel da im Kopf, das nimmt uns halt auch keiner. Das ist ja wunderbar. Ja, das hast du einfach auch bei dir.
Absolut, genau. Also das ist auch das, was ich immer sage. ChatGPT macht uns jetzt nicht dumm oder das oder dies. Das haben wir selbst in der Hand. Und das ist halt die große Freiheit, die wir haben, weil wir haben unser Bewusstsein und damit die Fähigkeit zu entscheiden.
Und ich finde, nach den vielen Jahren, wo wir quasi so uns selber zu so Bürorobotern gemacht haben, die in Einheitsgrau rumlaufen und aussehen wie die Computer der 90er Jahre, ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns wieder zu Menschen zurückbewegen. Und menschlicher sein kann die Welt auf jeden Fall immer gut gebrauchen.
Sie hörten den Podcast Letzte Worte von Semin Sadeghi.
Genau. Aber das sind doch perfekte, das ist doch ein perfekter Abschluss, Celeste. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du dir überhaupt erstmal Gedanken darüber gemacht hast, was für Kernkompetenzen wir erwerben können, um uns für eine Zukunft mit künstlicher Intelligenz vorzubereiten. Und ja, ich denke, ich gucke ja auch immer drauf, was Aljoscha so macht, weil ich glaube, der hat wirklich den besten Umgang mit Technologie gefunden, wenn man das im Alltag und im Berufsleben schon hat, dass man dann zu Hause vielleicht auch mal einen Schritt zurücktritt und sagt, ich lasse jetzt die Technik bleiben.
Und ich werde versprochen auch Celestes Buch in Papier lesen, auf der Hängematte, auf den Knien und freue mich da schon wahnsinnig drauf.
Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
Ich danke euch.
Okay, Aljoscha, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche. Ciao,
Simon. KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch.
Habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen in Gebirge reinzubauen, also reinzusprengen quasi? Das war wirklich so. Nach Hiroshima haben Ingenieure in den USA und der Sowjetunion an die zivile Nutzung von Atombomben geglaubt.
Ob sie es tatsächlich probiert haben, könnt ihr im Podcast von Alles Geschichte hören. Dort findet ihr solche echt skurrilen Geschichten, aber natürlich auch Folgen zu Ereignissen, die die Welt bis heute geprägt haben. Und da gibt es eine Menge zu erzählen.
Genau, von der Steinzeit bis zur jüngsten Vergangenheit. Hört doch mal rein. Alles Geschichte, der History-Podcast, den findet ihr in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.